Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8 darf ich uns heute zum Gottesdienst am 20. Sonntag nach Trinitatis ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Dr. Marcel Werner. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank dafür. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis, Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht hier in der Kirche und am Sonntag ist um 11 Uhr ist Gottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 83,10 €. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und nun hören wir noch ein Lied unserer Band.
Einen schönen guten Morgen. Es gibt einen einzigen Grund, weshalb wir heute Morgen hier versammelt sind. Und dieser Grund heißt Jesus Christus. Ohne ihn hätte all unser Gottesdienst keinen Sinn. Ohne ihn wäre alles vergeblich, was wir hier tun. Wir könnten diesen Gottesdienst nicht in unserem eigenen Namen feiern. Und aus diesem Grund feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, dem wir es wert waren, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gegeben hat. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Sohnes, der seinen Himmelsthron aufgab, Mensch wurde, um uns zu erlösen. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Heiligen Geistes, der uns den Sohn offenbart und der uns in die Gegenwart Gottes bringt. Amen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können, trotz aller Umstände, unter denen wir zurzeit leben müssen. Und ich freue mich, dass doch so viele da sind. Also die ganzen letzten Gottesdienste, die ich in der Corona-Zeit, als es noch nicht so schlimm war, gehalten habe, da waren deutlich weniger Leute da. Also schön, dass einige da sind. Und ich wünsche auch denen, die den Gottesdienst später zu Hause hören werden, dass ihr euch mit uns verbunden fühlt und dass ihr Gottes Nähe auch zu Hause spüren könnt. Wir werden uns heute mit der Zukunft, mit Zukunftängsten und mit dem, was wir tagtäglich konfrontiert werden, auseinandersetzen. Wie können wir als Menschen mit der Endlichkeit und manchmal auch mit der Grausamkeit unseres Lebens umgehen? Für Menschen, die nicht an Gott glauben, das sind Zeiten wie die jetzigen Zeiten, wo ja, Corona ist, wo Einschränkungen sind, wo wir nicht wissen, was alles noch auf uns zukommt. Für Menschen, die nicht an Gott glauben, sind solche Zeiten ein Argument für die Nicht-Existenz Gottes. Wir wollen heute näher hinschauen und analysieren, ob der Atheismus wirklich ein sinnvoller und gangbarer Weg ist oder ob nicht der Glaube im Gegensatz dazu den einzigen sinnvollen und wirklich gangbaren Weg in unserer Welt darstellt. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich wurde ja schon vorgestellt. Marcel Werner heiße ich. Ich wohne in Abelshausen. Ich habe aber auch halb Medenbacher Wurzeln. Also meine Oma, die Annemarie Werner, die kommt hierher. Das heißt, mein Papa ist Medenbacher. Ich bin öfters früher als Kind hier in Medenbach gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mit meinem Cousin manchmal als kleines Kind habe ich Spitzwegerich hier in Medenbach verkauft. Wir fanden das total toll, Heilkräuter zu verkaufen. Da sind wir manchmal durchs Dorf gelaufen. Also ich freue mich immer, wenn ich in Medenbach sein kann. Noch ein paar Worte zur Band. Die wollte heute eigentlich auch singen, aber ihr habt es wahrscheinlich alles mitbekommen, die Zahlen, die lassen einfach das zurzeit nicht zu. Wir wissen nicht, was da noch kommt und es ist alles ein bisschen noch schwammig formuliert, was erlaubt ist und was nicht. Und da hat die Band gesagt, wir gehen lieber auf Nummer Vorsicht und singen nicht. Also sie hätte sich auch sehr gefreut, singen zu können, aber das ist leider nicht möglich. Deshalb, wir freuen uns aber, dass ihr trotzdem da seid und dass ihr uns wenigstens instrumental begleiten könnt. Ganz herzlichen Dank für euren Dienst. Der folgende Bibeltext, der spricht aus, was die Welt, was das Leben aus atheistischer Sicht eigentlich ist. Es ist nichts anderes als ein Haschen nach Wind. Ich lese einen Text aus Prediger 1, ab Vers 14. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin größer geworden und habe mehr Weisheit gesammelt als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Das ist die logische Folge, wenn unser Leben auf der Erde wirklich alles ist, was uns bleibt. Diese 30, 50, 70 oder vielleicht auch 90 Jahre, die wir hier auf der Erde haben und die uns bei unserem letzten Atemzug einfach von jetzt auf gleich genommen werden. Was bleibt, wenn niemand da ist, bei dem wir bleiben können? Nichts. Dann ist alles ein Haschen nach Wind. Ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Denn auf wen sollten wir hoffen? Lasst uns miteinander beten. Wir kommen zu dir, Gott, und wir bringen dir unsere Sehnsucht, wir bringen dir unsere Hoffnung und unsere Klage. Wir bringen dir auch, was uns nicht gelungen ist und was uns drückt und was uns belastet. Wir sagen es dir in einem Moment der Stille. Wir bringen dir auch unser Leben, das wir so oft nur im Hier und Jetzt leben. Dass wir so leben, als ob es wirklich alles ist, was uns bleibt. Vergib uns dieses Haschen nach Wind. Erfülle uns mit der Sehnsucht und der festen Gewissheit deiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Höre uns, Gott, sei bei uns. Belebe uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Zur Hinführung auf die Predigt lese ich einen Text aus der Bergpredigt in Matthäus 6, ab Vers 28. Jesus spricht: Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Lasst uns miteinander das Glaubensbekenntnis der Kinder Gottes sprechen. Ja, aufstehen, wie ihr wollt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, von sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören noch mal ein Stück von der Band. Gnade sei mit euch und Friede von Gott und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Vor einiger Zeit bin ich bei der Tageslosung über folgenden Bibelvers gestolpert. Das ist nur ein kurzer Vers. Er steht in 4. Mose 11, Vers 23. Da steht nur die Frage drin, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Und im bisherigen Katastrophenjahr 2020 ist diese Frage auch heute durchaus berechtigt. Wir könnten sie in der aktuellen Situation auch stellen. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Wir beten und es passiert scheinbar wenig. Covid-19 ist noch nicht besiegt. Wir stehen am Anfang einer möglicherweise verheerenden zweiten Welle des Virus, weltweit. Das Virus war selbst in der Lage dazu, unsere Gottesdienste zu stoppen, wozu selbst Krieg und Pest nicht in der Lage waren. Und es wird entgegen aller Ansagen von Donald Trump nicht einfach so von jetzt auf gleich verschwinden. Und selbst wenn wir einen Impfstoff haben werden, dann wird es noch einige Zeit dauern, bis wir das Virus los sind, wenn überhaupt. Abgesehen davon sehen wir rund um den Globus die Zunahme von autoritären Regimen und populistischen Parteien mit vermeintlich einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Der Präsident der mächtigsten Nation der Welt verbreitet Verschwörungstheorien, spaltet die Gesellschaft, anstatt sie zu heilen, und droht damit, das Ergebnis von demokratischen Wahlen nicht anzuerkennen. Millionen Menschen sind auf der Flucht von Krieg und Verfolgung, und plötzlich wird selbst bei uns im Land des millionenfachen Völkermordes rechtsextremes Gedankengut in einem neuen Gewand wieder salonfähig. Wir hören vom Insektensterben, von gewaltigen Waldbränden rund um den Globus, vom Klimawandel und von dem Anstieg der Meeresspiegel, der vor allem die schon jetzt armen Länder treffen wird. Und bedingt durch den Klimawandel wird es in manchen Regionen in Deutschland immer trockener und dürrer. Wir haben wahrscheinlich alle noch das Dürrejahr von 2018 vor Augen, als es wirklich 6 Monate nicht geregnet hat. Was wird nur aus unserem Wald und aus unserer Landwirtschaft werden? Wo soll das denn alles noch hinführen? Zugegeben, das kann einem alles ganz schön Angst machen. Irgendwie in letzter Zeit scheinen die negativen Nachrichten zuzunehmen und alles irgendwie den Bach runterzugehen. Das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, das sind nur die allgemeinen und globalen Herausforderungen und Ängste, die uns umgeben. Aber was ist, wenn uns auch noch persönliches Leid das Leben schwer macht? Was ist, wenn wir arbeitslos werden? Wie gehen wir mit persönlichem Leid um? Ich habe einen Bekannten aus meiner Studienzeit, mit dem ich mich einmal im Jahr zum Austausch treffe. Er ist ein ganz engagierter Lehrer mittlerweile, Physiklehrer, und er geht voll in seinem Beruf auf. Er ist nicht verheiratet und er hat auch keine Kinder. Und vor einigen Jahren haben wir uns getroffen, und damals hatte ich 2 Kinder, mittlerweile habe ich 3. Aber als Papa von 2 Kindern schwärmte ich ihm vor, wie schön es doch ist, Vater zu sein und eigene Kinder zu haben. Und er sagte mir da, das habe ich bis heute nicht vergessen, dass er es für sich nicht verantworten könnte, Kinder in diese Welt zu setzen. Auch im Hinblick darauf, wie die Welt vielleicht in Zukunft aussehen mag. Wenn man ehrlich ist, muss man ihm bei den heutigen Aussichten und den düsteren Prognosen über die Zukunft unseres Planeten zustimmen. Eigentlich kann man es nicht verantworten, Kinder in diese Welt zu setzen, wenn wir Gott außen vor lassen. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist unser Leben einfach absurd und sinnlos. Physiker haben herausgefunden, dass unser Universum über kurz oder lange wahrscheinlich einem kalten Tod geweiht ist. Unser Universum dehnt sich aus und es wird sich wahrscheinlich in alle Ewigkeit weiter ausdehnen. Und die Menge an nutzbarer Energie in unserem Universum wird dabei immer weniger, bis irgendwann auch der letzte Stern verglüht sein wird. Ich glaube, die Prognosen sind bei etwa 100 Milliarden Jahren. Das heißt, dass also in 100 Milliarden Jahren wird das passieren. Das heißt, wir brauchen uns darum noch keine Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz wird das Ende unseres Universums ein kalter, ein leerer und ein dunkler Tod sein. Das Universum wird nur noch gefüllt sein mit den Leichen und den Überresten von ausgebrannten Sternen. Und in einem solchen Universum finden wir uns wieder. Wir werden geboren, um in einer Welt zu leben, die in unserem Land zwar meistens schön, aber global gesehen doch viel zu oft auch unendlich grausam und ungerecht ist. Wir werden geboren, um in einer Welt zu leben, die uns nicht immer die besten Perspektiven zu bieten hat, so wie wir das auch jetzt gerade erleben müssen. Und dabei jammern wir selbst doch noch auf unglaublich hohem Niveau. Stellen wir uns die hungernden Menschen in Afrika oder in den Slums in Indien oder Südamerika vor, die nicht einmal wissen, wovon sie ihre Kinder am kommenden Tag ernähren sollen. Was soll das Ganze? Und wo ist Gott in dieser Welt, deren ungerechte Zustände manchmal zum Himmel schreien müssten? Atheisten sehen darin den Beweis dafür, dass es Gott nicht geben kann. Weil ein Gott, der seinen Namen verdient, niemals eine solche gefallene Welt ins Leben rufen würde. Ein Schöpfer, der eine Welt wie diese ins Leben ruft, wäre entweder nicht allmächtig und kann das Leid nicht verhindern, somit wäre Gott auch kein Gott, der seinen Namen verdient, oder der Schöpfer wäre nicht vollkommen gut und ein liebender Gott, weil er das Leiden nicht verhindert. So oder so, im Bild der Atheisten macht es keinen Sinn, an einen Schöpfer, an Gott zu glauben. In ihrer Welt sind wir ein kosmisches Zufallsprodukt von blinden physikalischen Kräften. Der wohl bekannteste Atheist der Welt, Richard Dawkins, sagt: Unterm Strich gibt es keinen Sinn, kein Design, kein Gut und kein Böse. Es gibt nichts außer einer erbarmungslosen Gleichgültigkeit. Unterm Strich gibt es kein Design, keinen Sinn, kein Gut und kein Böse. Es gibt nichts außer einer erbarmungslosen Gleichgültigkeit. Damit sagt er, alles, was für uns von Bedeutung ist, ist doch letztlich nichtig und wertlos. Die Kategorien Bedeutung, Wert und Sinn sind somit allesamt menschliche Erfindungen oder zufällige Beiprodukte evolutionärer Prozesse. Und unterm Strich müssen wir damit leben, dass unser Leben an sich keine Bedeutung, keinen Wert und keinen Sinn in sich trägt. Das folgt aus einem atheistischen Weltbild mit dramatischen Konsequenzen für unser Leben. Diese drei Konsequenzen möchte ich in drei Punkten beleuchten. Erstens, wenn Gott nicht existiert, dann ist dein Leben bedeutungslos. Wenn Gott nicht existiert, ist dein Leben bedeutungslos. Ohne Gott ist im Moment unseres Todes alles aus. Unser Ich erlischt und alles, an was wir unser Herz gehangen haben, ist für immer erloschen. Dem Universum ist es ja völlig egal, was für mich und was für dich von Bedeutung ist. Stellen wir uns das mal vor. Das, was du liebst, das, wofür dein Herz schlägt, wofür du zu kämpfen bereit wärst, was du deinen Kindern ans Herz legst und ihnen auf ihren Lebensweg mitgibst. Alle deine Sehnsüchte, die du in deinem Leben spüren kannst. Wenn Gott nicht existiert, dann ist das alles nichtig. Dann ist das alles bedeutungslos. Vielleicht mag es für deine Mitmenschen in ihrer Situation kurzzeitig von Bedeutung sein. Aber unterm Strich wird sich nichts ändern. Denn unser Schicksal und das Schicksal des Universums wird am Ende genau gleich sein. Es macht letztendlich keinen Unterschied, ob wir gelebt haben oder nicht. Das Ende ist gleich. Du und ich würden einfach wieder zu nichts werden, genau wie das Universum, das sich in ein leeres, dunkles und kaltes Grab entwickeln wird. Und damit ist das ganze Leben letztendlich ein einziges Haschen nach Wind. Die Menschheit ist damit schlussendlich auch nicht bedeutender als ein Schwarm Moskitos oder eine Herde Schweine. Das physikalische Universum, das zufällig lebende Wesen und damit uns geschaffen hat, wird auch wieder alles Leben verschlingen. Damit sind alle Bemühungen von Ärzten und Forschern, das menschliche Wissen zu vergrößern, Leid und Schmerz zu verringern, alle Bemühungen von Diplomaten, den Frieden in der Welt zu sichern, alle Opfer, die Menschen auf sich nehmen, um Entwicklungshilfe zu leisten und anderen Menschen zu helfen, all das ist letztlich bedeutungslos. Weil alles im Nichts enden wird, ist der Mensch auch nichts. Aber selbst wenn wir nicht sterben würden und wir ewiges Leben hätten, wäre ohne Gott letztendlich trotzdem alles bedeutungslos. Es gibt eine Science-Fiction-Geschichte eines Astronauten, der sich auf einem kargen Felsbrocken im All wiederfindet und auf diesem Felsbrocken verschollen ist. Er hat zwei Ampullen bei sich. Eine mit einem tödlichen Gift, die andere mit einem Mittel, das ihn ewig leben lässt. Und er schaut sich um, er sieht diesen kargen Felsbrocken, auf dem er gestrandet ist. Und als er diese aussichtslose Lage erkennt, entscheidet er sich dafür, das Gift zu trinken. Und er trinkt es, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass er die falsche Ampulle geschluckt hat. Er hat das Unsterblichkeitsserum getrunken und das heißt, dass er dazu verflucht ist, für immer und ewig zu existieren. In einem bedeutungslosen, unendlichen Leben auf einem kargen Felsbrocken. Falls Gott nicht existiert, sind unsere Leben ganz genauso. Wir könnten ewig leben und unser Leben wäre trotzdem ohne Bedeutung, ohne Gott. Wenn Gott nicht existiert, dann ist mein Leben, dann ist dein Leben bedeutungslos. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, wenn Gott nicht existiert, dann ist dein Leben wertlos. Wenn Gott nicht existiert, ist dein Leben wertlos. Wenn Gott nicht existiert, dann gibt es keine objektive Basis für richtig und falsch, für gut und für böse. Wir sind dann das zufällige Produkt einer blinden Evolution, die nach dem Prinzip des Überlebens und nicht nach Moral aussortiert. Und Moral ist demnach ein eher zufälliges Produkt von biologischer Evolution und sozialer Konditionierung. Aber ein wirkliches Gut oder Böse, das gibt es nicht. Es gibt dann auch keine letzte Instanz, keine endgültige Gerechtigkeit gegenüber Massenmördern, wie Mao Zedong, Hitler und Stalin. Die sowjetischen Gefängnisaufseher wussten das nur zu gut. Ein Pastor, der in sowjetischer Gefangenschaft war, Richard Wurmbrand, er wurde wegen seines Glaubens gefoltert und gefangen gehalten, er berichtet. Die Grausamkeit des Atheismus ist kaum auszuhalten. Dann, wenn es keinen Glauben an die Belohnung für das Gute und die Bestrafung für das Böse gibt. Es gibt keinen Grund, menschlich zu sein. Es gibt keine Beschränkungen in den bösen Abgründen der menschlichen Seele. Die kommunistischen Aufseher sagten häufig, es gibt keinen Gott, es gibt kein Leben danach, keine Bestrafung für Böses. Wir können das tun, was wir wollen. Ich habe sogar von einem Aufseher sagen hören, ich danke Gott, an den ich nicht glaube, dass ich bis zu dieser Stunde leben darf, indem ich all das Böse in meinem Herzen ausleben kann. Er lebte es aus durch eine unglaubliche Brutalität, mit denen er den Gefangenen gegenübertrat. Aber wenn der Tod das wirkliche Ende bedeutet und es kein wirkliches Gut und Böse gibt, dann macht das da auch wirklich keinen Unterschied. Was sollte man also jemandem wie diesem Gefängnisaufseher sagen, der aus purem Eigennutzen einfach rücksichtslos und egoistisch so lebt, wie es ihm gefällt und was ihm gerade den größten Vorteil bringt? Weshalb sollten nicht auch wir dann ohne Rücksicht auf andere uns einfach alles nehmen, wonach wir gerade begehren? Falls Gott nicht existiert, gibt es keinen objektiven Standard für richtig und falsch, für gut und böse. Es gibt einfach nichts, was wirklich richtig und falsch ist, was gut oder böse ist. In einer solchen Welt ist Nächstenliebe unterm Strich nicht besser als Rassismus. Es gibt keinen Grund, das Dritte Reich oder den IS im Vergleich zu unserer Demokratie zu verurteilen. Für den atheistischen Philosophen Bertrand Russell, da waren moralische Werte, gut und böse Aussagen, nichts anderes als ein Ausdruck des persönlichen Geschmacks. Aber er gab auch zu, dass er so nicht leben könne. Er empfand seine eigene Weltanschauung als unglaublich. Und er sagte, für dieses Dilemma habe ich keine Lösung. Ich habe eine Lösung dafür. Denn falls Gott existiert, dann ist er die Basis für den Wert unseres Lebens, weil er selbst gut ist. Und er ist der Kompass, an dessen Wesen sich unser eigener Wert und unser moralisches Empfinden orientiert. Und ich glaube, dass jeder von uns einen Kompass in sich trägt und ein instinktives Empfinden dafür hat, was richtig und was falsch ist. Wir haben ein Gespür dafür, dass manche Dinge nicht einfach nur der Ausdruck unseres persönlichen Geschmacks ist, sondern dass es wirklich objektiv betrachtet falsch und böse ist. Zum Beispiel das sinnlose Quälen von Lebewesen oder Rassismus oder Mord. Und dass die Verurteilung solcher Dinge darin begründet ist, dass sie wirklich falsch sind. Während andere Dinge wie zum Beispiel Nächstenliebe oder Toleranz wirklich objektiv richtig und gut sind. Der Atheist steckt hier in einem Dilemma, weil es keine Erklärung für seine Empfindungen gibt. Sind unsere Empfindungen, unser moralisches Gespür einfach nur Zufallsprodukte unserer Evolution, da sind sie nicht wirklich richtig oder falsch, weil sie zufällig sind und auch hätten anders sein können. Aber wenn es auf der anderen Seite wirklich Dinge gibt, die richtig und falsch sind und gut und böse sind, dann muss sein Atheismus falsch sein, weil nur in Gott unser Kompass für Moral begründet sein kann. Was bleibt, ist die Erkenntnis, wenn Gott nicht existiert, dann ist mein Leben und dein Leben wertlos, weil es diese Werte einfach nicht gibt. Es gibt kein Gut und kein Böse, es gibt kein Richtig und kein Falsch. Mein letzter Punkt, wenn Gott nicht existiert, dann ist dein Leben sinnlos. Wenn Gott nicht existiert, dann ist dein Leben sinnlos. Wenn das Ende unserer Existenz und unseres Universums in einem dunklen, kalten und leeren Tod zu finden ist, wie es uns die Astrophysik vor Augen malt, dann ist das Leben zwangsläufig sinnlos. Dann verfolgt es kein höheres Ziel. Es verfolgt keinen Plan. Es macht keinen Sinn. Dieser Weg ist unvermeidlich und es gibt keinen Ausweg. Es gibt keine Hoffnung. Wenn Gott nicht existiert, dann ist das Leben bedeutungslos, wertlos und sinnlos. Oder kurz gesagt, einfach absurd. Und es wäre wohl am besten, erst gar keine Kinder in die Welt zu setzen. Das ist die trostlose Aussage, die logisch aus dem Atheismus folgen muss. Und mit einer solchen Sicht auf das Leben, da kann man kein wirklich glückliches Leben führen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat das als einer der ersten erkannt. Wenn Gott tot ist, wenn es ihn nicht gibt, dann ist alles, was bleibt, nichts. Es ist die Verneinung jeglicher Bedeutung, jeglicher Werte und Pflichten und jeglichen Sinns. Und was bleibt, ist nicht die Freiheit, sondern einzig und allein die Verzweiflung. Es gibt keine Hoffnung. Worin sollte diese Hoffnung auch bestehen? Für unser Leben gibt es nichts Erstrebenswertes, wofür es sich zu kämpfen, und noch schlimmer, letztlich nichts, für was es sich zu leben lohnt. Denn am Ende war alles umsonst, weil es nichts am Ende ändert. Unser Leben als Mensch ist ohne erkennbaren Sinn und damit sinnlos. Und ein Kind, das während der Geburt stirbt, hat in einer atheistischen Welt einfach nur Pech gehabt, während andere mehr Glück haben. Wie sollte man damit anders leben, als an der Grausamkeit des Lebens zu verzweifeln? Mit einer solchen Weltsicht kann man kein glückliches Leben führen. Entweder man lebt konsequent als Atheist und seiner Weltsicht entsprechend unglücklich, oder man lebt glücklich und damit entgegen der Konsequenzen seiner Weltsicht. Richard Dawkins erwählt den zweiten Weg. Er sagt, jeder könne sich ja seine eigene Bedeutung, seine eigenen Werte und seinen eigenen Sinn geben. Diese Sachen für sich erfinden, auch wenn sie unterm Strich alles nur Illusionen sind. Dawkins lebt also lieber mit einer Illusion von Bedeutung, Werten und Sinn, um in seinem Leben glücklich zu sein, als konsequent und konsistent mit dem eigenen Weltbild zu leben. Atheismus ist in seiner letzten Konsequenz nicht lebbar. Was verändert jetzt die Existenz Gottes an diesem Bild? Wird die Perspektive auf unser Leben dadurch besser? Vielleicht ist es als Gegenstück zu dem, was ich bisher gesagt habe, schon herausgekommen. Wenn es wirklich stimmt, was in der Bibel steht, dann sind wir der Höhepunkt von Gottes Schöpfungsakt. Wir sind ihm so wichtig, dass er sich selbst als Vorlage nahm, als er uns nach seinem Ebenbild erschuf. Und dadurch sind wir gewollt. Weil Gott uns geschaffen hat und sich selbst als Vorlage nahm, hat unser Leben Bedeutung. Gott liebt uns so sehr und wünscht uns so sehr die Gemeinschaft mit uns, dass er sogar in Jesus Christus einer von uns geworden ist. Wir sind ihm wertvoll. Und weil er uns nicht einfach nur aus Langeweile, sondern aus Liebe, aus Leidenschaft und Fantasie erschuf, sind wir hier mit einem Sinn. Und wir sind kein Zufallsprodukt von blinden physikalischen Kräften. Und unser Sinn im Leben besteht nicht im Genießen der so zerbrechlichen Freuden unseres irdischen Lebens, sondern am Kennenlernen unseres Schöpfers und in der Hingabe an ihn und an unsere Mitmenschen, so wie es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist unser Lebenssinn, mit allem, was daraus folgt und was dazugehört. Weil jeder Mensch in Gottes Augen wertvoll ist, sollen wir unseren Nächsten lieben, so wie uns selbst. Weil wir mit jedem Menschen unsere Gottesebenbildlichkeit und unseren Wert teilen. Mit unserem letzten Atemzug ist nicht alles aus und für ewig verloren, sondern unser Leben ist ein Teil des großen Plan Gottes mit der Welt. Und wir werden erwachen in den Armen des Vaters und wir werden unseren Schöpfer von Angesicht zu Angesicht sehen, in all seiner Herrlichkeit. Und er wird für eine letzte, für eine endgültige Gerechtigkeit sorgen. Er wird heilen, was zerbrochen ist. Er wird wieder gut machen, was schlecht ist. Er wird unsere krummen Wege wieder gerade machen. Und er wird alle unsere Tränen abwischen. Das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung, die kann uns nur der Glaube an Gott vermitteln. Der Atheismus hat keine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und diese Perspektive, diese Hoffnung, die lässt uns leben, auch in schwierigen Situationen, und kann uns tragen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Auch durch die düsteren Prognosen hindurch, die uns die Zukunftsforscher für unseren Planeten verheißen. Unsagbares Leid löst sich dadurch natürlich nicht einfach auf. Das Leid verschwindet nicht einfach. Und es gibt keine einfache Erklärung, weshalb unser Leben auch manchmal grausam sein kann. Aber es gibt Hoffnung. Ein helles Licht am Ende des Tunnels. Denn am Ende unseres Lebens steht nicht das Nichts, sondern Gott, der alles in der Hand hält. Wir können in all unseren Zweifeln nur darauf vertrauen, dass er es richtig machen wird. Neulich habe ich am Ende eines Tages mit meiner Frau nochmal darüber nachgedacht, wie glücklich wir doch darüber sein können, was die moderne Medizin alles erreicht hat. Wir haben 3 gesunde Kinder zu Hause. Wir mussten es nicht erleben, wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach es erleben musste, dem 10 seiner 20 Kinder in früher Kindheit oder schon direkt bei der Geburt gestorben sind. Wenn ich mir das vorstelle, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich dran verzweifeln und zerbrechen kann, wenn man die eigenen Kinder völlig hilflos unter der eigenen Hand wegsterben sieht. Aber nicht so Johann Sebastian Bach, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzte und trotz allem die wohl tiefste und hoffnungsvollste Musik schrieb, die je geschrieben wurde. Wie zum Beispiel in der Kantate »Ach Gott, wie manches Herzeleid«, dem ich eine Strophe vorlese. »Wo soll ich mich denn wenden hin? Zu dir, Herr Jesu, steht mein Sinn. Bei dir mein Herz Trost, Hilf und Rat allzeit gewiss gefunden hat. Niemand jemals verlassen ist, der hat getraut auf Jesum Christ.« Atheismus ist in seiner letzten Konsequenz nicht lebbar, schon gar nicht mit dem jetzigen Blick auf die Zukunft unserer Welt. Nur durch Gott erhält unser Leben Bedeutung, Wert und Sinn. Und so haben wir als Christen das Vorrecht, glücklich und im Einklang mit unserem Glauben leben zu können. Wir müssen uns nichts vormachen, uns unsere eigenen und illusorischen Sinn im Leben suchen, wie es der Atheist muss. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Im genannten Bibelabschnitt ist es Gott, der diesen Satz gegenüber Mose ausspricht. Und damit liegt die Antwort auf der Hand. Sie ist natürlich nicht zu kurz. Sie mag uns vielleicht manchmal zu kurz erscheinen, wenn wir in das Hier und Jetzt unseres Lebens schauen. Gerade auch in diesem Katastrophenjahr 2020. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott regiert, dass wir sicher in seiner Hand sind, komme was wolle. Vielleicht werden wir uns in Zukunft von den ein oder anderen Annehmlichkeiten verabschieden müssen. Vielleicht wird es sogar manchmal unangenehm für uns werden. Uns ist aber auch nicht das Paradies auf Erden verheißen. Uns ist die Nähe Gottes und das Leben in der Fülle des Geistes und in ewiger Gemeinschaft mit Gott verheißen. Wir sind Teil des großen Plans Gottes, der die Welt an das von ihm gesteckte Ziel bringen wird. Alle Sorgen und Ängste können wir ihm bringen und wir können darauf vertrauen, dass er für uns sorgt und dass er für unsere Kinder sorgen wird. Es sind dieser Glaube und diese Hoffnung, die mich fest darauf vertrauen lassen, dass Kinder einen Platz in dieser Welt haben. Und dass Kinder und auch Kindeskinder in Zukunft auch ein lebenswertes Leben in dieser Welt führen können. Es ist diese Hoffnung, die uns erlaubt, mit gutem Gewissen und Gottvertrauen Kinder in diese Welt zu setzen. Hören wir nochmal auf den Text der Schriftlesung, wie wir ihn eben gehört haben. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. In unserer Gesellschaft würden wir heute wahrscheinlich andere Dinge fragen. Werden wir noch eine Arbeitsstelle haben? Werden wir noch eine funktionierende Wirtschaft haben? Können wir noch guten Gewissens Kinder in diese Welt setzen? Werden unsere Kinder und Kindeskinder noch in einer lebenswerten Welt leben? Was würde Jesus wohl auf diese Fragen antworten? Wahrscheinlich das, was er auch damals sagte. Darum sollt ihr nicht sorgen, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater, er weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch das alles zufallen. Weil Gott einen Plan mit uns hat und mit unseren Kindern und mit dieser Welt. Und sein Plan ist gut und sein Plan geht auf, auch wenn es uns manchmal nicht so erscheint. Als Christen haben wir allen Grund zur Hoffnung, auch in Zeiten wie diesen. Diese Hoffnung ist begründet in der Auferstehung unseres Herrn. Wenn es ein Zeichen für die christliche Hoffnung gibt und dass es nach dem Tod nicht vorbei ist, dann ist es die Auferstehung Jesu. Lasst uns diese Hoffnung weitergeben. Lasst uns Hoffnungsstifter in dieser Welt sein. In unserer Familie, in unserem Freundeskreis und an unserer Arbeitsstelle oder dort, wo Gott uns hingesetzt hat. Ich möchte schließen mit einem Liedtext, das mich persönlich in schweren Zeiten immer wieder bewegt und mir Mut macht. Ich lese den Text vor. Das ist ein alter Choral. Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein froh Gefühl gar bald zerstäubt. Christus, der ewige Felsen, bleibt. Ist auch verhüllt sein Angesicht. Des Heilands Gnade wanket nicht. Wenn auch der Sturm weht, Sturmwind um mich bläst, der Fels hält meinen Anker fest. Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut beschützen mich zur Zeit der Flut. Wenn alles ringsum untergeht, der ewige Felsen sicher steht. Kommt zum Gerichte Gottes Sohn und weck die Welt Posaunenton. Drum sei des Herrn Gerechtigkeit allein mein Schmuck und Ehrenkleid. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Der hat auf keinen Sand gebaut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hören noch mal ein Lied der Band. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Ich bitte euch, dafür aufzustehen, sobald möglich. Gott, wir danken dir, dass du unserem Leben Bedeutung, Wert und Sinn schenkst. Danke, dass wir nicht orientierungslos im Dunkeln stehen müssen, sondern in deinem Licht den Weg zum Ziel gehen können. Und Gott, wir bitten dich, dass du uns in allen Zweifeln, Ängsten und in allem Leid, was wir manchmal erfahren müssen, erfüllst mit deiner Hoffnung, mit dem festen Glauben, dass du uns nicht vergessen hast, dass du regierst und dass du alle Zügel in der Hand hältst. Auch dieses Jahr, auch heute, auch jetzt. Hilf uns dabei, auch in unserem persönlichen Leben Entscheidungen zu treffen, die unser Miteinander fördern und nicht spalten, die das Leid verringern und die Liebe aussäen. Lass uns zu Hoffnungsträgern in dieser Welt werden. Und Gott, wir bitten dich besonders auch um deinen Segen für die leidenden Menschen, besonders auch für die, die jetzt von Covid-19 betroffen sind. Schenke dort unseren Politikern Weisheit und Besonnenheit, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Herr, segne du die Wissenschaftler und ihre Arbeit, die an einer Impfung für Covid-19 arbeiten. Und schenke du Gelingen, dass wir das Virus besiegen können. Sei du das Licht in jedem von unserem eigenen Leben. Lass uns immer wieder zur Ruhe kommen, um auf deinen Geist zu hören. Herr, begegne du uns auch im Alltag. Und in einem Moment der Stille bringen wir die persönlichen Anliegen vor Gott. Und all das, was wir nicht ausgesprochen haben, was uns auf dem Herzen liegt, aber nicht in Worte zu fassen ist, das legen wir als deine Kinder in deine Hände mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören noch ein Lied der Band. Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Woche, bleibt gesund und Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. Er schenke dir die Gewissheit, heimzukommen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott sei Licht auf deinem Wege. Er sei bei dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. Er nehme dich bei deiner Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und bewahre dir seinen Frieden. Ganzheit von Seele und Leib, das Bewusstsein von Geborgenheit, ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht beirren lässt. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.